sœurs et frères, Schwestern und Brüder, mit dieser einfachen Anrede hat ein ganz alter Priester in Taizé bei der Eucharistiefeier am Ende den Segen eingeleitet, den er mit aller Weisheit und Würde seines hohen Alters gespendet hat. Ich sehe alte und neue Gesichter und ich bin vielleicht auch ein altes, neues Gesicht. Alt, weil ich doch schon ein paar Mal hier war. Neu, weil ich mir ein gewisses neues Design habe einfallen lassen. Es ist ein Zusammenspiel von Corona und Sabine, meiner Frau. Unter der Maske rasiert man sich nicht so häufig. Und meine Frau, die ein Vetorecht für mein Gesicht hat, hat dann auch zugestimmt. Insofern auch ein altes, neues Gesicht. Taizé, Zeichen der Versöhnung, habe ich meine Predigt genannt. Ich nehme an, die meisten von euch kennen den Namen und die Bedeutung dieses Ortes. Es ist ein kleines Dorf in der französischen Landschaft Burgund. Der evangelisch-reformierte Schweizer Pfarrer Roger Schütz hat dort 1942 eine ökumenische Brüdergemeinschaft gegründet, die Communauté de Taizé. In Taizé fanden vor der Pandemie allerdings wöchentlich ökumenische Jugendtreffen statt. Dazu kamen im Jahr über 100.000 Besucher, Jugendliche vieler Nationalitäten und Konfessionen in diesem kleinen Dorf zusammen. Ich selber habe Mitte der 60er Jahre das erste Mal von Taizé gehört. Und dann bin ich als junger Student der Theologie zusammen mit meinem Freund Bernd, der Physik studierte, nach Taizé getrennt. Das können manche nachrechnen, wie alt ich bin. Ostern 1971 haben wir das erste Mal ein solches Jugendtreffen in Taizé besucht. Und an Ostern 2021 war das genau 50 Jahre her. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte doch mal für längere Zeit noch mal nach Taizé fahren. Ich möchte einfach noch mal mit den Brüdern und denen, die dort sind, leben, zusammen beten und singen und bei der Gelegenheit feststellen, wie denn Taizé aussieht, was sich geändert hat, was vielleicht gleich geblieben ist. Und tatsächlich, vom 4. April bis zum 2. Mai war ich in Taizé. Gewohnt habe ich in einem kleinen Appartement mitten im Dorf. Das habe ich bei früheren Besuchen mit meiner Frau von einem alten Ehepaar dort gemietet. Die beiden sind schon lange tot, aber ihre Söhne kennen uns. Ich möchte euch im Rahmen dieser Predigt von Taizé erzählen. Und zwar geht es um die wesentlichen Aspekte dieses geistlichen Ortes und es geht auch um meine eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse dort. Ich beginne ganz äußerlich mit der Versöhnungskirche. Das ist die moderne Kirche, die in Taizé steht, die seltsamerweise den Grundriss eines Flugzeugträgers hat. Versöhnung, das ist auch genau das Stichwort oder das Programm, das sich durch das Phänomen Taizé hindurchzieht. Taizé ist ein Zeichen der Versöhnung. Und zwar, wie ich meine, auf vierfache Weise. Einmal durch diese Kirche selbst. Zweitens durch die Communauté de Taizé, die Brüdergemeinschaft. Drittens durch die Chants de Taizé, die inzwischen weltweit bekannten Gesänge von Taizé. Wir werden heute auch noch einen davon singen. Und schließlich, erstaunlicherweise, durch die Stille. Le silence. Die Stille, könnte man schon sagen, ist das Zentrum der Gebete und Gesänge, das Zentrum des Lebens der Brüdergemeinschaft. Beginne also mit der Versöhnungskirche, l'Église de Réconciliation. Am 6. August 1962 wurde sie in Taizé eingeweiht. Sinnigerweise hatten Jugendliche der Aktion Sühnezeichen beim Bau dieser Kirche geholfen. Und am Eingang stand damals ein Schild mit einer Inschrift. In Französisch, ich zitiere das zunächst mal in Französisch und dann übersetze ich es in Deutsch. Vous qui entrez ici, réconciliez-vous. Le père avec son fils, le mari avec sa femme, le croyant avec celui qui ne peut pas croire, le chrétien avec son frère séparé. Ihr, die ihr hier eintretet, versöhnt euch. Der Vater mit seinem Sohn, der Mann mit seiner Frau, der Gläubige mit dem, der nicht glauben kann, der Christ mit seinem getrennten Bruder. Vielleicht erinnert das manche an ein Wort Jesu aus dem Neuen Testament. Im Matthäus-Evangelium heißt es, dass Jesus sagt, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott dein Opfer. Wenn man also die Kirche dort zum Gottesdienst betritt, wird man gewissermaßen schon an der Tür angehalten und gefragt, wie steht's denn mit der Versöhnung mit dir und deinem Bruder? Und das heißt doch, die Versöhnung geht dem Opfer vor, dem Gottesdienst. Und sie duldet keinen Aufschub. Sie macht erst den Weg frei für den richtigen Gottesdienst. Man könnte sagen, Gott hat es eiliger mit der Versöhnung als mit dem Opfer für ihn. Da wird der Kult einerseits grundsätzlich relativiert, aber auch nicht als überflüssig erklärt. Denn es heißt ja ausdrücklich, dann komm und bring Gott dein Opfer. Die Kirche in Tessé ist also der praktischen Versöhnung gewidmet. Und man soll damit in der nächsten Umgebung anfangen. Das heißt in der Familie Vater und Sohn, vielleicht auch Mutter und Tochter. In der Ehe Mann und Frau oder Frau und Mann. Im Zusammenleben der, der glaubt, mit dem, der nicht glauben kann. Und zwischen den bestehenden Konfessionen der Christ mit seinem getrennten Bruder. Gleichzeitig weist diese Versöhnungskirche auf eine noch größere Versöhnung hin. Der 6. August 1962 war auch der Gedenktag des Abwurfs der Atombombe von Hiroshima. Versöhnung geschieht auf dem Hintergrund der Kriege, der Völkerfeindschaften und der nachwirkenden Wunden der Zerstörung. Das ist der nationale und übernationale Bezug der Versöhnung. Sie geht also gewissermaßen in die Weite der ganzen Welt, aber sie beginnt im Nahbereich, in der Familie. Da kann es eben oft auch ein belastendes Erbe geben, der Kinder von ihren Eltern. In der tiefen Nähe der Paare, die sich nicht nur lieben und gut tun können, sondern auch ungemein verletzen. Es geht um den Abstand, der den Glaubenden vom Nichtglaubenden trennt und schließlich um die auch historische Tiefe der Trennung zwischen den Konfessionen, wo man sich Brüder nennt, aber doch getrennt bleibt. Noch etwas fiel mir und fällt mir immer zum Text dieser Versöhnungsinschrift ein. Ich finde, sie sollte ergänzt werden, nämlich versöhnt euch auch mit euch selbst. Ist nicht der Anfang der Versöhnung, die mit unserem eigenen Leben, unserer eigenen Geschichte, mit unserer Herkunft, unseren Anlagen, Schwächen und Stärken. Muss nicht, wer sich mit anderen versöhnen will, auch mit sich selber versöhnt sein? Wie will ich das, was der andere gegen mich hat, erkennen, annehmen und verändern, wenn ich nicht das, was ich gegen mich und mein Leben habe, erkenne, annehme und verändere? Wenn man wie ich die Versöhnungskirche in Tessé im Laufe der Jahre immer wieder gesehen hat und erlebt hat, dann fällt auf, was gleich bleibt und was sich verändert hat. Das ist eine moderne Kirche aus massivem Beton, aus Sichtbeton. Und trotzdem hat diese Kirche etwas sehr Vorläufiges, Provisorisches an sich. Die Jugendlichen sitzen auf dem Boden oder auf den Stufen oder auf Meditationsbänken. Der Raum, in dem die Brüder sind, ist von dem Raum der anderen getrennt, nur durch einfache Kästen mit Buchsbaum. Alles sehr vorläufig, Ostern 1971, als ich dort war, fand die erste große Erweiterung der Kirche statt. Da wurde ein Teil der Fassade einfach abgerissen, weil so viele Menschen gekommen waren. Und dann wurde die Kirche mit Zelten erweitert. Ich weiß noch, ein Zirkuszelt. Mit der Zeit wurden diese Zelte durch feste Anbauten ersetzt. Und alle Erweiterungen sind so angelegt, dass alles auf den Ambo, von dem aus die Bibellesung erfolgt, ausgerichtet ist. Inzwischen sind die Wände mit Rolltoren versehen. Die Kirche kann also je nach Zahl der Besucher erweitert oder verkleinert werden. Und da habe ich mir immer gedacht, ist das nicht ein wunderbares Beispiel, wie Kirche eigentlich sein sollte? Nämlich ein Raum für Menschen, der sich erweitert für alle, die kommen wollen, für alle, die suchen und fragen. Zweitens, die Communauté, die Brüdergemeinschaft. Für den Gründer, für Frère Roger, war die Suche nach Versöhnung zwischen den Christen keine intellektuelle Angelegenheit. Es war eine Frage der Lebenspraxis für ihn. Er wollte das Evangelium leben und es anderen weitergeben. Bekannt geworden ist vielleicht sein Wort: Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist, lebe es. Schon als Jugendlicher war Frère Roger zu der Überzeugung gelangt, dass eine lebendige Gemeinschaft ein Zeichen der Versöhnung sein kann, dass konkretes Leben zu einem Zeichen werden kann. Und deshalb wollte er mit Menschen zusammenleben, deren Anliegen die Versöhnung ist. Die ursprüngliche Berufung von Thésée ist, wie er es ausdrückte, ein Gleichnis der Gemeinschaft zu sein. Ein kleines, aber doch sichtbares Zeichen der Versöhnung. Frère Roger selber stammte aus einer protestantischen Familie und in den Kirchen der Reformation gab es damals kein mönchisches, monastisches Leben mehr. So hat er eine Gemeinschaft von Brüdern neu ins Leben gerufen. Diese Communauté von Thésée stellt die Verbindung zur katholischen und orthodoxen Tradition dar. Zu Beginn der 70er Jahre traten die ersten katholischen Brüder der Gemeinschaft bei. 2018 zählten etwa 100 Brüder zur Communauté. Sie stammen aus 25 Ländern, sind Katholiken dabei, Orthodoxe und Mitglieder verschiedener evangelischer Kirchen. Frère Roger hatte eine richtige Leidenschaft für Gemeinschaft und er sagte oft: Christus ist nicht auf die Erde gekommen, um eine neue Religion zu gründen, sondern um alle Menschen eine Gemeinschaft in Gott zu eröffnen. Diese einzigartige Gemeinschaft, die Kirche, soll ausnahmslos für alle Menschen da sein. Und er wollte vor allen Dingen jungen Menschen diese Gemeinschaft zugänglich machen und ihnen Hindernisse aus dem Weg räumen. Seine Offenheit gegenüber den Jugendlichen und sein Bestreben, Jugendlichen zuzuhören, kam aus einem tiefen Wunsch. Er sagte, er wolle versuchen, alles vom anderen zu verstehen. Und die Jugendlichen haben ihn tatsächlich als einen Menschen erlebt, der immer bereit war, auch dem Einzelnen zuzuhören. Und Roger erinnerte seine Brüder immer wieder daran, dass sie keine geistlichen Meister sind, sondern vor allem Menschen, die zuhören. Und so kann man auch die Brüder heute noch erleben. Offen, diskret, bereit zuzuhören, ohne Vorurteile, ohne Forderungen, mehr durch ihr Sein als durch Worte verkündend, dass Gott die Liebe ist. Dazu kommt bei dieser Gemeinschaft noch die Einfachheit und die Freiheit und Unabhängigkeit. Die Brüder leben von ihrer eigenen Arbeit. Es gibt Werkstätten, in denen die bekannten Tongefäße von Thésée hergestellt werden. Es gibt andere Werkstätten, in denen Bilder gemalt werden. Die wunderbaren Glasfenster in der Versöhnungskirche stammen von dem Frère Eric. Es gibt Brüder, die Bücher schreiben, solche, die Musik machen oder komponieren. Früher haben auch welche in der Landwirtschaft gearbeitet, jetzt nicht mehr. Und wenn Jugendliche nach Thésée kommen, sind es Brüder, die Bibelarbeiten für sie halten. Die Communauté de Thésée nimmt keine Spenden oder Erbschaften an. Sie lebt von dem, was sie selbst erarbeitet. Wenn Jugendliche dorthin kommen, zahlen sie je nach ihren Möglichkeiten einen gewissen Beitrag für Unterkunft und Verpflegung. Die Brüder leben tatsächlich ein monastisches Leben. Das heißt, sie beten und singen dreimal am Tag. Übrigens in der Zeit der Pandemie jetzt immer mit Masken. Das Gebet besteht aus einer Abfolge von Gesängen und Liedern, der Lesung eines Schrifttextes in verschiedenen Sprachen, einer ausgiebigen Stille von 8 bis 10 Minuten und einem vom Prior gesprochenen kurzen Gebet. Damit sind wir beim nächsten Element, das für Thésée sehr wichtig ist, die Chants de Thésée, die Gesänge von Thésée. Das sind kurze, einstrophige Sequenzen, oft für 4 Stimmen oder als Kanon ausgelegt, und sie werden in vielfacher Wiederholung gesungen. Mit Gesängen beten ist eine wesentliche Form der Suche nach Gott und des Gotteslobes. Kurze, wiederholte Gesänge können eine Atmosphäre schaffen, in der man sich sammeln und beten kann. Der Grundgedanke, der aus wenigen Worten besteht, wird im Singen oft wiederholt und prägt sich allmählich ein. Meditatives Singen macht bereit, auf Gott zu hören. Stimmen von Menschen, die sich im Gesang vereinen, fördern die Gemeinschaft und das Vertrauen. Und sie sind eine Hilfe zum persönlichen Gebet. Dazu eine Erfahrung von den vielen Fahrten, die ich mit Jugendlichen nach Thésée gemacht habe. Mit der Zeit hatten selbst die unmusikalischsten unter ihnen, und das konnte man leider nur zu gut hören, bei den Gesängen mitgesummt oder besser gebrummt. Aber sie hatten etwas Wichtiges kapiert. Es geht um jeden. Es geht auch um mich. Ich kann und darf mit meiner Stimme einstimmen in den Chor der anderen, egal wie gut oder wie schlecht ich singe. Und ich finde, auch das kann man ja eine Versöhnung nennen. Eine Versöhnung mit sich selbst, mit seiner Unmusikalität, mit den Gaben, die man nicht hat, ja, mit seinen Schwächen, aber auch mit den Stärken. Als in den frühen 70er Jahren immer mehr junge Menschen nach Thésée kamen, da entwickelten Frère Robert und Jacques Berthier und andere das besondere Genre dieser Chants de Thésée, der Gesänge von Thésée. Sie erfanden die Form des lateinischen Ostinato, das immer gleich bleibt und über das dann verschiedensprachige Soli gesungen werden. Die Gesänge von Thésée sind von verschiedenen Brüdern der Gemeinschaft komponiert. Einige sind von dem jetzigen Prior, dem deutschen Alois Löser. Singen, so hat ein alter Theologieprofessor von mir gesagt, ist entgrenztes Sprechen. Gesang, könnte man sagen, ist ein Vorzeichen der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Die Ostkirche sagt, man kann im Singen etwas von der Freude des Himmels auf der Erde spüren. Die Stille, le silence in Thésée. Bei all den Treffen der Jugendlichen in Thésée war immer auffällig, dass vor der Versöhnungskirche Jugendliche mit Plakaten postiert waren. Darauf stand Silence, Stille. Und im Gottesdienst kam irgendwann der Augenblick, als nach der Lesung des Schriftwortes noch ein Lied gesungen wurde, und dann folgten 8 bis 10 Minuten völlige Stille. Diese Stille hat nach meiner Meinung 3 Aspekte. Es ist eine Stille im Gebet. Der Kontext ist der Gottesdienst und das Stillwerden vor Gott. Es gibt sicher andere Möglichkeiten, still zu sein. Aber diese Stille ist, dass man sich Gott aussetzt, dass man sich ihm stellt. Ich laufe nicht weg, sondern ich ergebe mich ihm. Zweitens, die Stille ist eine gemeinsame Stille. Ich bin nicht allein. Um mich herum schweigen auch andere, die sich ebenfalls vor Gott stellen. Gemeinsame Stille ist eine getragene Stille. Sie wird von mehreren, vielen getragen, erzeugt. Und diese Solidarität hilft auch, selber still zu werden und sich auszuhalten. Drittens, es ist aber auch ganz und gar meine Stille. Da ist keiner, der kontrolliert, was ich in dieser Zeit tue. Ich bin selber dafür verantwortlich, ob ich die Zeit nutze, um zu hören, um mich empfangsbereit zu machen für das, was Gott mir persönlich sagen will. Noch einmal ein Zeugnis von Jugendlichen, mit denen ich eine Woche in Tessé verbracht habe. Auf die Frage, was sie besonders beeindruckt hat, kam oft die Antwort, die Stille. Sie waren es aus der Gemeinde ja gewohnt, dass da ein Pfarrer das Evangelium vorgelesen hat, dann die Predigt hielt und das Wort Gottes auslegte. Und damit konnten sie mehr oder weniger anfangen, meistens weniger. Und hier in Tessé, sagten sie, ist es Gott, der zu jedem in der Stille spricht, wenn man will, predigt. Stille heißt auch Gott überlassen, was außerhalb meiner Reichweite, meiner Fähigkeiten liegt. Selbst ein kurzer Augenblick der Stille ist wie eine Bresche in der Mauer von Grübeln und Sorgen, vom Kreisen um mich selbst. Der heilige Augustinus nennt das Deus interior intimus meus. Gott ist mir näher als ich mir selbst. Letzter Punkt. Es gibt noch ein Zeichen der Versöhnung, das ich unbedingt erwähnen möchte. Es hängt mit dem Gründer und ersten Prior der Communauté zusammen, Frère Roger. Unmittelbar neben der kleinen romanischen Dorfkirche ist ein Grab zu sehen, mit einem schlichten Holzkreuz geschmückt. Und da steht nur Frère Roger, sonst nichts. Frère Roger Schütz wurde während der Vesper am 16. August 2005 in der Versöhnungskirche von einer psychisch kranken Frau mit dem Messer tödlich verletzt. Kurze Zeit später starb er an den Verletzungen. Sein Todestag war der 65. Jahrestag seiner Ankunft in Tessé. Dass einer mit seinem Leben und mit seinem Tod einsteht für die Versöhnung, das erinnert uns zu Recht an Jesus Christus selbst. Und ihn hat Frère Roger in all seinen Gebeten angerufen wie ein verrückter Liebender, wie einer, der nicht ohne ihn leben konnte und wollte. Und diese Liebe wollte er weitergeben. Er meinte, den anderen entdecken lassen, dass nichts ihn von der Liebe Gottes trennen kann. Darum dreht sich alles. Und zu dem für manche leidigen Thema Interkommunion, Abendmahlsgemeinschaft unter den Christen verschiedener Konfessionen hatte er nur einen Satz. Die Eucharistie ist für alle da, die nach Christus hungern. Tessé und die Brüdergemeinschaft sagen meiner Auffassung nach durch ihr Leben, durch den Gottesdienst, durch die Gesänge und durch die Stille das, was damals auf dem Plakat stand für alle, die die Kirche betraten, die hier mitleben, beten und singen wollten. Ihr, die hier ihr eintretet, versöhnt euch. Ein kleines Nachwort. Tessé ist keine neue Religion und kein Selbstzweck. So habe ich es selber verstanden, so habe ich es auch an die Jugendlichen weitergegeben. Und so hat es auch Papst Johannes Paul II., als er Tessé 1986 besuchte, den Jugendlichen noch einmal gesagt, auf eine, wie ich finde, sehr klare, aber auch sehr schöne Weise. Er sagte, man kommt nach Tessé wie an den Rand einer Quelle. Der Reisende hält an, löscht seinen Durst und setzt den Weg fort. Ihr wisst, dass die Brüder der Community euch nicht festhalten wollen. In der Stille und im Gebet möchten sie es euch ermöglichen, vom lebendigen Wasser zu trinken, das Christus verheißen hat, seine Freude zu erfahren, seine Gegenwart zu erkennen, auf seinen Ruf zu antworten und dann wieder abzufahren, um in euren Kirchengemeinden, euren Städten und Dörfern, in euren Schulen und Universitäten und euren Arbeitsplätzen seine Liebe zu bezeugen und euren Brüdern zu dienen. Ich kenne Tessé nunmehr seit 50 Jahren. Ich bin sehr oft dorthin gefahren, allein, mit Jugendlichen, oft auch mit meiner Frau Sabine. Mein Freund Bernd, inzwischen Doktor und Privatdozent der Physik, so ändern sich die Zeiten, schrieb mir zu seinen Erinnerungen an Taizé unter anderem: Mich hat beeindruckt, dass man das Leben ohne große Vorausplanung, dafür aber mit viel Zutrauen angehen kann. Ich bin also oft nach Taizé gefahren und ich bin auch oft wieder zurückgekehrt. Erfrischt von dem lebendigen Wasser, das Christus verheißen hat, ermutigt durch die Zeichen der Versöhnung, die in Taizé gelebt werden, motiviert, da wo ich meinen Alltag lebe, die Liebe Gottes in Jesus Christus zu bezeugen und meinen Schwestern und Brüdern mit den Gaben zu dienen, die Gott mir gegeben hat. Amen. Zum